Katechismus bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Uns beschäftigt heute ein Thema, wo man auf den ersten Blick denken könnte, na, das geht doch nicht alle Getauften an, das ist doch eher was für die Diakonen- und Priesterausbildung. Weit gefehlt. Es geht uns um das Thema Segnen und, liebe Hörerinnen und Hörer, das geht uns alle an. In der 2000-jährigen Geschichte des Christentums hat das Thema Segnen, einander den Segen Gottes wünschen, zusprechen, auf die Lieben, die Freunde und auch die Feinde herabzurufen, das hat eine große Tradition und das Ganze beschränkt sich nicht nur auf die 2000 Jahre christliche Geschichte, es bezieht sich auf die gesamte Heilsgeschichte Gottes mit seinem auserwählten Volk und nochmal darüber hinaus, es bezieht sich auf die Geschichte der Schöpfung, also auf die gesamte Zeit. Das Thema Segnen, das Thema Segen, was bewirkt das? Ich hatte Gelegenheit, mit einem der gefragtesten Seelsorger und Exerzitienleiter, geistlichen Begleiter im deutschsprachigen Raum, mit Pfarrer Peter Meyer aus dem Bistum Münster darüber zu sprechen. Pastor Meyer, Segen, einander segnen, von Gott gesegnet werden, all das ist uns vertraut, es ist uns geradezu selbstverständlich. Um da einmal grundsätzlich nochmal drauf zu schauen, was steht denn dahinter, wenn wir von Segen sprechen, welche Kraft meinen wir hier, die hier von Gott ausgeht, was bedeutet segnen?
Der Begriff Segen kommt im Alten Testament, im Buch Genesis, also im ersten Buch der Bibel, ziemlich häufig vor. Es ist die Kraft, die von Gott ausgeht. Zum Beispiel, und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig. Genesis 2, 3. Genesis 5, 2. Als Mann und Frau erschuf er sie, er segnete sie und nannte sie Mensch. Dann segnete Gott Noach und seine Söhne und so weiter. Wir hören also immer, wenn etwas Neues eingeleitet wird im Schöpfungsbericht oder in den Geschichtsbüchern des Alten Testamentes, dann wird ganz ausdrücklich der Segen Gottes dazu benannt, um den Willen Gottes deutlich zu machen. Es ist in seinem Willen und dann ist es auch gut. Es ist also auch Ausdruck einer Qualität, die Gott mit dem Segen bestätigt. Und wir erinnern uns auch, dass Moses im Buch Exodus Segen und Fluch den Menschen vorlegt. Also Gott will, dass die Menschen sich entscheiden zwischen dem Leben und dem Tod, zwischen dem Segen und dem Fluch. Also wähle das Leben, wähle den Segen. Es liegt also dann auch an der Entscheidung des Menschen selbst, ob dieser Segen, den Gott ausspricht, über die Menschen wirksam wird. Das Wort Baruch im Alten Testament, im Hebräischen, ist das Wort für Segen. Und vielleicht ist auch interessant, mal darauf hinzuweisen, dass unser Sprichwort Hals- und Beinbruch, was wir besonders den Skifahrern wünschen, das heißt eben nicht, dass wir dem anderen wünschen, dass er seine Knochen bricht, sondern mit Bein sind die Gebeine genannt, also Hals und Gebein, Baruch. In diesem Bruch steckt das Wort Baruch, also wir wünschen genau das Gegenteil von Knochenbrechen, wir wünschen den Segen. Hals und Bein, Baruch, also Hals und Gebeine mögen unter dem Segen Gottes stehen. Das ist der Wunsch, den wir einander aussprechen. Also der Segen kann in Wunschform, in der optionalen Form, in der optativen Form ausgesprochen werden. Ich wünsche dir den Segen, aber der Segen kommt dann letztendlich von Gott. Und ich mache mich, indem ich das wünsche, zum Vermittler dieses Segens. Es geht auf jeden Fall um etwas sehr Gutes, was von Gott her auf den Menschen kommen, zum Beispiel Eulogia im Griechischen und Benedictio im Lateinischen meinen beide dasselbe, das gute Wort, das von Gott her auf die Menschen gelegt wird. Also im Alten Testament ist die Vorgabe des Segens, vor allen Dingen in den Psalmen, in diesem Register der Gebete, der alttestamentlichen Gebete, kommt der Begriff des Segens sehr häufig vor. Der Segen der Gottesfurcht zum Beispiel, der Segen über die Mühe des Menschen, der Haussegen und viele Bereiche. Also man sieht, es kann alles, was mit dem menschlichen Leben und mit der Schöpfung hier auf Erden zu tun hat, unter den Segen Gottes gestellt werden. Dinge und Menschen werden also unter den Segen Gottes gestellt. Das war so erstmal so der Befund aus dem Alten Testament, so in dieser kurzen Form. Es ist dann interessant, dass wir im Neuen Testament so gut wie nichts über den Segen hören. Im Markus-Evangelium lesen wir an einer einzigen Stelle vom Segen, und zwar segnet Jesus im 10. Kapitel die Kinder. Er nimmt ein Kind auf die Arme und segnet dann die Kinder und preist also die Kinder, das kindliche Vertrauen, selig, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht eintreten ins Himmelreich. Er nahm die Kinder in seine Arme, dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. Das kommt auch im Matthäus- und im Lukas-Evangelium vor. Im Lukas-Evangelium lesen wir dann nur an der Stelle, und Simeon segnete sie, seinen Vater und seine Mutter, als Jesus von seinen Eltern in den Tempel getragen wird. Dann spricht Jesus einmal in der Feldpredigt im Lukas-Evangelium im 6. Kapitel aus, segnet die, die euch verfluchen. Und bei der Himmelfahrt schließlich im 24. Kapitel zum Abschluss hören wir dort, auf dem Ölberg also, erhob er seine Hände und segnete sie. Und während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. In der Apostelgeschichte kommt der Begriff des Segens nur einmal vor. Im Johannesevangelium, in den Johannesbriefen und in der Apokalypse wird der Begriff gar nicht erwähnt. Auch im Römerbrief des Apostels Paulus lesen wir nur zweimal vom Segen, im 1. Korintherbrief und im 2. jeweils nur an einer einzigen Stelle. Und so geht das also weiter. Also der Befund des Begriffes Segen ist schnell überflogen. Der Begriff kommt eigentlich sehr selten vor, wenngleich aber das, was Jesus tut und was er spricht, segensreich ist. Und vielleicht kann man auch mal den Kontrast unter die Lupe nehmen und sieht dann, dass mit im Kontrast, also mit dem Fluchen, eben auch die Kraft des Wortes gemeint ist. Und Jesus warnt die Jünger, dass sie eben sich dieser Kraft des Wortes bewusst sind, dass sie segnen, anstatt zu fluchen. Es geht da um die Verfluchung des Feigenbaums, diese berühmte Stelle, wo Jesus dann sagt, in Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Dann gehen sie also nach Jerusalem, es findet die Tempelreinigung statt, am nächsten Tag kehren sie zurück. Und Petrus ist ganz erstaunt, als er sagt, sieh doch Herr, der Baum, den du gestern verflucht hast, bis in die Wurzeln verdorrt. Und Jesus antwortet darauf, ihr müsst Glauben an Gott haben. Amen, das sage ich, wenn jemand zu diesem Berg sagt, hebt dich empor und stürzt dich ins Meer, wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Wir müssen also glauben, so sagt Jesus, das geschieht, was wir sagen. Wir sind also als Christen, als gottesgläubige Menschen dazu gerufen, Segen zu sein und Segen auszudrücken, Segen auszusprechen. Und Segen wird immer stärker sein als der Fluch. Segen kommt immer von Gott, der Fluch, also das negative Wort, kommt immer vom Gegenspieler Gottes, also vom Satan. Der Segen aber hat größere Kraft. Und Jesus fordert die Jünger auf, ihr müsst Glauben an Gott haben. Ihr müsst glauben, dass das geschieht, was ihr aussprecht. Also Menschen des Segens sein, Menschen der guten Worte sollen wir sein. Wenn wir Paulus nochmal sehen im 1. Korintherbrief, 14. Kapitel, da spricht Paulus von der Kraft des Wortes in Form der Prophetie. Prophetisch reden heißt demnach von Gott her zu den Menschen sprechen, damit es ermutigt, tröstet und aufrichtet. Also auch dieses prophetische Reden, von dem Paulus spricht, ist natürlich auch ein anderer Ausdruck von segnen, von Gott her zu den Menschen sprechen. Und das ist, glaube ich, auch der Ausdruck des Segnens, von Gott her sprechen. Das heißt also mit allen Anliegen, mit allen Menschen erstmal zu Gott gehen, für sie beten, sie dem Segen Gottes anvertrauen und dann mit seinen Augen schauen, mit seinem Herzen lieben, mit seinen Händen segnen. Ich glaube, wenn wir so diese Richtung im Blick haben, also erst auf Jesus schauen, von ihm her die Menschen und die Dinge, die Situationen anschauen, dann haben wir ein besseres Verständnis dafür, was der Segen eigentlich meint. Von Gott her zu den Menschen. Und der segnet, ist der Vermittler dieses Segens. Eine gute Form von Zuwendung, die eben ermutigt, tröstet und aufrichtet.
Also wir haben es jetzt schon gehört, Pfarrer Meier, wir alle sind tatsächlich eingeladen, aufgefordert, direkt schon von Jesus Und dann natürlich von den Aposteln her sind wir aufgefordert, einander zu segnen, um einander ausdrücklich unter diesen Segen Gottes zu stellen gegenseitig. Allein, ich glaube, diese Parallele, das werden auch einige jetzt so das erste Mal gehört haben, dass dieses prophetische Reden eben auch in diese Richtung geht, von Gott her sprechen und dann eben auch tatsächlich im Anschluss daran auch mit den Augen Gottes zu sehen. Das ist ja schon auch eine interessante Dimension. Das heißt, wenn ich andere Menschen und durchaus auch diejenigen, die im Gegenzug mich eher verfluchen, als dasselbe zu tun, wenn ich die Menschen unter diesen Segen Gottes stelle, um den Segen Gottes für sie bitte, dann macht das am Ende des Tages auch was mit mir selber?
Ganz sicher. Wenn wir auf Jesus schauen in der Stunde seiner größten Liebe, dann sehen wir, dass er am Kreuz natürlich schmerzhaft leidet, furchtbar sogar. Der Schmerz bleibt Schmerz und das Kreuz bleibt Kreuz, aber Jesus ist anders, weil er in seinem Herzen ganz mit dem Vater verwurzelt ist und vom Vater her spricht er zu den Menschen und das ist wieder dies. Das schafft ihm selbst eine Souveränität. Er steht über den Schmerzen und ist also durch Schmerz und Leiden nicht auf sich selbst fixiert, sondern da er im Vater ist und sich dessen bewusst ist, er ist im Vater gehalten, in seiner Liebe gehalten. Dadurch hat er die Möglichkeit, auf die Menschen, die unter ihm am Kreuz stehen, einzuwirken. Er betet für die und segnet die, die sich da über ihn lustig machen. Die Soldaten, die ihn da hochnehmen, die ihn verspotten und verhöhnen. Alle, die ihn verspotten, er segnet sie. Und der Mitgefangene, er wird von Jesus gesegnet. Und als der ihn also bittet, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, verspricht Jesus. Oder er verweist Maria und Johannes unter dem Kreuz aufeinander. Siehe da dein Sohn, siehe da deine Mutter. Er schafft also diese heilige Familie, diese Heiligkeit in der Beziehung zwischen seiner eigenen Mutter und seinem Lieblingsjünger. Also der Segen wirkt sich heilsam aus für den Menschen und fließt in erster Linie vom Kreuz. Vom Kreuz ist geschehen, also aus der Stunde der größten Liebe Gottes in unserer Menschengeschichte. Das ist die Quelle des Segens. Also das kostbare Blut, das Jesus da vergießt, ist Quell und Urgrund des Segens Gottes. Und das wird dann natürlich in der Eucharistie auch wiederum verkörpert und dargestellt und auch spürbar und wirksam. Die Eucharistie, so steht es also auch in den Lehrtexten der Kirche, die Eucharistie ist wirklich Quelle und Urgrund allen Segens. Also wir sprechen den Segen einander zu durch Tod und Auferstehung Jesu, durch die Heilsereignisse, die wir durch Jesus Christus erlebt haben. Und in diesem Sinne, weil uns selber das Tor zum ewigen Leben geöffnet ist, dadurch haben wir überhaupt die Möglichkeit, Zugriff zu haben auf diese Gnade, die Gott uns zur Verfügung stellt. Und dieses Segen aussprechen ist im Grunde ein ständiges sich bewusst machen, wozu ich eigentlich berufen bin und zu welcher Höhe ich da eigentlich auch unterwegs bin. Und das ist zunächst mal keine Aufgabe des Priesters alleine, sondern wirklich Aufgabe jedes getauften Christen.
Und weil wir genau da an dieser wichtigen Stelle sind und das immer wieder für Fragen sorgt, müssten wir das auch nochmal klären. Es gibt auch nochmal eine besondere Form des Segnens, die geweihten Männern vorbehalten ist, also Diakonen, Priestern, Bischöfen. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu Ihnen komme mit einem Andachtsgegenstand und frage Sie, ob Sie den segnen könnten oder, weiß ich nicht, vielerorts sind ja auch zum Beispiel Autosegnungen wichtig. Der Segen am Ende der Heiligen Messe. Und solche Dinge, solche sakramentalen Handlungen, wie das im Jargon der Kirche heißt. Das ist nochmal eine besondere Segensform, die sich nochmal unterscheidet. Worin genau?
Ja, also dieser priesterliche Segen, der sich auf Andachtsgegenstände, überhaupt auf Gegenstände und auf Menschen in bestimmten Situationen erstreckt. Oder auch das sakramentale Segnen am Schluss der Messe mit der Eucharistie, der eucharistische Segen. Und so von Leichnam oder bei eucharistischen Andachten oder auch der Segen im Bereich von Sakramenten, zum Beispiel die Handauflegung bei der Krankensalbung, auch das ist ja eine Form des Segnens, das schweigende Gebet, bei dem ich selber als Priester in meinen 41 Jahren durchaus schon erlebt habe, wie Menschen sich von einem Moment zum anderen verwandelt haben in der Intensivstation, wie Herzfrequenzen sich zum Positiven hin verändern. Bei Menschen, die eigentlich schon 3 Tage bewusstlos waren, die plötzlich die Augen aufmachen und das Vaterunser mitbeten. Oder ein Mann, der sich über eine Situation in der Familie so in Rage geredet und geschrien hat, dass die Schwestern mich angerufen haben. Ich kam und gerade in diesem Moment des schweigenden Handauflegens, also in dieser Segensform, da fängt er plötzlich an zu weinen wie ein Kind. Und die ganze Spannung, der ganze Ärger löst sich. Und wir konnten nach der Spendung der Krankensalbung völlig ruhig und normal miteinander reden. Und die Schwester, die es also hinter der Tür von außen mitbekommen hat, die hat nur große Augen gemacht und gestaunt. Und wir waren uns tatsächlich alle staunend bewusst, welche Kraft uns da Gott auch zur Verfügung stellt. Also das priesterliche Segnen in den Andachtsgegenständen, es gibt ein ganzes Buch, das heißt Benediktionale. Da stehen also alle Segensmöglichkeiten drin, also Fahrzeuge, Feuerwehrfahrzeuge, Schiffe, Seilbahnen, alles Mögliche. Also was in menschlichem Dienst steht, können wir unter den Segen Gottes stellen. Und zwar auch wieder mit der Zielrichtung, dass es dem Menschen zum Heile wird und Gott zur Ehre. Dass es also niemals so gebraucht wird, dass es an Gott vorbei benutzt wird, sondern dass es immer dem Menschen zum Heil und Gott zur Ehre benutzt wird. Also das Segnen vor allen Dingen dann mit Weihwasser bedeutet eben auch, dass wir im priesterlichen Segen in diesem Augenblick so die Taufgnade noch einmal aktivieren und aktualisieren, dass wir uns dessen bewusst werden, wir stehen als Getaufte, also als Gerufene, als berufene Menschen vor Gott und stellen die Gegenstände, die wir in unserem alltäglichen Leben oder auch in unserem Gebetsleben gebrauchen, unter diesen speziellen Schutz Gottes. Und damit verbunden ist auch der Gedanke, dass diese elementaren Mächte der Finsternis, dass sie keinen Zugriff haben auf diese Gegenstände. Dass also Wasser, Salz vor allen Dingen auch von diesen elementaren Mächten des Bösen befreit werden, dass es ganz bewusst in den Segenszusammenhang Gottes gestellt wird und an den Empfang der Taufe erinnert. Und dass es von daher auch, ich sag mal, das Wort exorziertes Wasser oder exorziertes Salz oder Öl werden kann, sodass wir diese geweihten Gegenstände dann auch zur Weihe unserer Gegenstände oder unserer Wohnungen, unserer Räume zu Hause weiterhin benutzen können. Also die Hausherren, Mutter, Vater, wer auch immer, können dann dieses gesegnete Wasser, dieses gesegnete Salz oder das Öl auf Gegenstände legen, sodass es dann eben sich auch segensvoll in das Haus hinein weiter auswirkt. Man kann jetzt natürlich sagen, das ist ja magisches Verständnis, aber genau das ist es eben nicht. Wir glauben ja nicht an bestimmte Formeln, die da gesprochen werden müssen und dann passiert etwas Verwandelndes oder so weiter. Es geht nicht um Zauberei, sondern es geht einfach darum, als Getaufte sich der Taufgnade bewusst zu werden. Deswegen geschieht gerade dieses Segnen von Gegenständen durch den Priester mit dem Weihwasser, um uns miteinander und die Gegenstände in die Taufgnade zu versetzen und diesen Gegenständen eben den Segen Gottes aufzulegen und die Mächte der Finsternis eben von diesen Dingen fernzuhalten. Also das ist dann natürlich schon eine spezielle Form des Segnens und die ist dann nach katholischer Lehre eben dem Priester vorbehalten. Während, wie gesagt, wenn das gesegnete Taufwasser nach Hause genommen wird, kann es da auch als Weihwasser benutzt werden, um sich selber und die Räume und andere Menschen damit unter den Segen Gottes zu stellen.
Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder.
Das Thema Segen, Segnen hat uns an dieser Stelle beschäftigt im Gespräch mit Pfarrer Peter Meyer, der deutschlandweit bekannte Exerzitienleiter, Seelsorger aus dem Bistum Münster. Danke, Pfarrer Meyer, für diese Gedanken und diese Ermutigung auch zum Segnen. Können wir abschließend also festhalten, wenn ich zum Beispiel ein Segensgebet spreche vor einem Termin für meinen Gesprächspartner und ich ahne schon, das könnte schwierig werden und dann falte ich die Hände vor diesem Gespräch und bitte Gott, diesen meinen Gesprächspartner zu segnen. Oder wenn ich meine Kinder aus dem Haus verabschiede und ihnen vorher mit dem Weihwasser, das ich zu Hause habe, ein Kreuz auf die Stirn zeichne und sie segne. Auch das sind alles Dinge, das ist nicht bloß symbolisch und sozusagen eine für mich, für die Psyche, dass es mir besser geht oder ähnliches, sondern ich darf schon mit Fug und Recht davon ausgehen, dass Gott das auch dieses Gebet hört und hier auch entsprechend segnend wirkt.
Ja, absolut. Und ich werde also zum Vermittler der Gnade auf diese Weise, indem ich also andere Menschen, sie als Vater, die Kinder oder wie auch immer, wenn wir andere Menschen oder Situationen, eine Pfarrgemeinderatssitzung, über die ich den Segen von vornherein ausrufe, das ist schon einsteigen in diese vermittelnde Weise des Segenspendens. Die Gnade wird vermittelt auch dadurch, dass ich bewusst in das Bewusstsein eintrete, dass mit der Gegenwart Gottes, mit seiner Gnade, die Sitzung anders verlaufen wird. Oder wenn dann zum Beispiel ich ein Fahrzeug segne und ich baue dann trotzdem einen Unfall, dann heißt das nicht, guck, das Segensgebet war jetzt nicht wirksam, sondern ich muss es wirklich von dieser Absolutheit meines Interesses lösen. Also wenn ich ein gesegnetes Fahrzeug habe, dann werde ich ja keinen Unfall bauen. Das ist ja nicht so. Aber ich kann die Sicherheit haben, dass selbst dann in einem Schadensfall der Segen Gottes nicht von mir weicht, dass ich also ausgerüstet werde mit einer Kraft, dies ist ein gesegnetes Fahrzeug. Und wenn ich jetzt den Unfall gebaut habe, dann ist Gottes Segen trotzdem bei mir. Und wenn ich dann aussteige aus dem Fahrzeug und bin mir dessen bewusst, und bevor ich mit dem Unfallgegner ins Gespräch komme, bitte ich Gott wiederum um diese Gnade, Herr, lass deinen Segen, der jetzt auf diesem Fahrzeug liegt, jetzt auch in diesem Gespräch, in diesen Verhandlungen spürbar und sichtbar werden. Sodass es also ein ruhiges Gespräch wird, sodass wir Lösungen finden. Also im Segen Gottes zu sein, heißt auch ein versöhnter Mensch zu sein. Ich bin dann versöhnt mit all den Eventualitäten. Selbst wenn die Dinge ganz anders laufen, als ich mir vorstelle. Ich habe jetzt nochmal die Geschichte gehört von einer Person, von einer Familie, die zu Weihnachten Ende des 19. Jahrhunderts von Amerika nach Paris fahren wollten. Die Mutter mit 4 Kindern ist mit dem Schiff vorausgefahren. Sehr gläubige Menschen. Der Vater musste in Chicago noch geschäftliche Dinge weiterführen. Und kurz vor der europäischen Küste ist das Schiff havariert und ist untergegangen. Die 4 Kinder sind gestorben. Die Ehefrau, die Mutter, konnte sich auf einer Planke retten. Und sie wusste hinterher in all dieser schrecklichen Not, die sie da erlebt hatte, dass Gott einen Plan für sie hatte. Und sie hat sich entschieden, nicht an Gottes Liebe zu zweifeln, sondern zu glauben. Und sie meinte sogar, diese Stimme innerlich zu hören, ich habe noch einen Sinn für dein Leben. Ich habe noch eine Aufgabe, die du erfüllen sollst. Sie ist dann später mit ihrem Mann nach Israel, nach Bethlehem gezogen. Und dann haben sie zu Weihnachten, auch Ende des 19. Jahrhunderts, noch angefangen, Waisenhäuser zu errichten und eine medizinische Station, um Soldaten zu pflegen. Und es wurde dann sogar, also der Grund für das Caritas Babyhospital, auf diese Weise gelegt. Von einer Frau, die so vom eigenen Schmerz des Todes ihrer Kinder, die mit ihr zusammen im Wasser, also die Kinder sind ertrunken, sie ist gerettet worden. Aber dieses traumatische Erlebnis hat sie nicht von der Liebe Gottes weggebracht. Und sie hat weiterhin daran geglaubt, dass ihre Kinder im Frieden sind bei Gott, dass ihr Leben weiterhin unter dem Segen Gottes steht. Und sie ist dann tatsächlich zum Segen für die Menschen in Bethlehem und Umgebung geworden. Und da hat sie dann den Rest ihres Lebens verbracht, auch nach dem Tod ihres Mannes, mit ihrer Tochter zusammen, hat sie dann dieses Werk weitergeführt, was bis heute existent ist. Man muss sich das vorstellen. Also es kommt letzten Endes auf unsere eigene innere Einstellung an, dass ich glaube, dass ich einfach annehme, dass ich es einfach akzeptiere, dass mein Leben generell unter dem Segen Gottes steht, wenn ich mich dem immer und immer wieder stelle. Und dann werde ich auch die Kraft haben, in den schlimmsten Momenten meines Lebens nicht aufzuhören, an diese Segenskraft Gottes zu glauben und dass er für mein Leben noch einen weiteren Zweck hat. Also diese Geschichte möchte ich zum Schluss da wirklich auch noch erzählen, weil ich sie jetzt kürzlich nochmal wieder neu gehört habe. Also sehr beeindruckend, wie Menschen dann wirklich die einmalige Entscheidung für Gott getroffen haben, in dieser Kraft weiterleben und noch etwas Großartiges zu Wege bringen können. Also glauben wir einfach an diese Kraft des Segens, die nicht aufhört, auch wenn unser Leben um ganz schmerzhafte Kurven geführt wird und wenn es Wendungen nimmt, die wir eigentlich nie geglaubt oder nie befürchtet hätten, weil wir doch denken, wer im Segen steht, bei dem geht alles gut. Nein, diese Verheißung haben wir nicht. Aber es getauft haben wir die Verheißung, dass Gott immer bei uns ist, wenn wir uns dieser Gegenwart immer wieder bewusst werden. Und im Segen werden wir uns dessen bewusst. Und wir stellen uns ganz bewusst unter sein Kreuz, unter den Segen des gekreuzigten und auferstandenen Christus. Und die Kraft wird uns begleiten, selbst in den schwersten Augenblicken des Lebens. Selbst dann kann es noch wieder fruchtbar werden für andere, den Menschen zum Heil Gott zur Ehre.
Den Menschen zum Heil und Gott zur Ehre, der Glaube an und das Vertrauen in die Kraft des Segens Gottes, in die Kraft des Segnens, füreinander im Gebet einstehen, einander den Segen Gottes zu wünschen und zu erbitten. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzliche Einladung dazu. Das haben wir heute von Pfarrer Peter Meyer gelernt, dass das auf jeden Fall das eigene Leben mit Gott mehr als bereichert und tatsächlich zum Segen wird für einen selbst und für die anderen. Herzliche Einladung also dazu, diese Kraft des Segnens neu zu entdecken, wieder zu entdecken im eigenen geistlichen Leben, für sich selbst und eben besonders für die anderen, von sich selber absehen und mit den Augen Gottes sehen und dann ja prophetisch reden, wie wir es am Anfang auch gehört haben, also segnen. Und da gibt es auch, wie wir heute auch gelernt haben, die besondere sakramentale Kraft des Segnens, die den Menschen beziehungsweise den Männern erteilt worden ist, die das Weihesakrament empfangen haben, so auch Pfarrer Peter Meyer. Er ist geweihter Priester. Somit bitten wir ihn zum Abschluss dieser Sendung, damit das Ganze auch in unserem Herzen ankommt und dort Frucht bringt, bitten wir um geistliche Unterstützung, um den priesterlichen Segen.
Ja, ich tue das jetzt mit dem Priestersegen, so wie er im Buch Numeri im 6. Kapitel übermittelt wird. Der Herr sprach zu Mose, sagt zu Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr die Israeliten segnen, sprecht zu ihnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.